Und ich möchte zuerst einmal einen Besucher hochheben. Yisheng, unseren Freund aus China. Kannst du kurz aufstehen? Ja, er kommt ungefähr seit 2 Monaten zu unserer Gemeinde. Und das ist wirklich ein toller Freund. Er hat mir schon mehrmals Frühstück gemacht. Ich habe ihm noch nie Frühstück gemacht. Ich habe ihm mal gesagt, ich mache für ihn Fondue, aber die Chinesen mögen Fondue und Käse nicht so sehr. Auf jeden Fall, ich bin sehr froh, dass ich ihn kenne. Und er hat vor 2 Monaten gefragt, was kann er in der Bibel lesen? Und wir haben ihm gesagt, er soll das Lukas-Evangelium lesen. Und ich glaube, er hat das Lukas-Evangelium in einer Woche durchgelesen. Also ich wurde angespornt von Yisheng, auch wieder Lukas-Evangelium zu lesen, ein bisschen langsamer als er. Er ist dann vorangeschritten zum Johannes-Evangelium, hat das auch durchgelesen, glaube ich. Und später ist er zu mir gekommen und er hat einen Text geschrieben. Ja, es tut mir leid, ich lese jetzt nicht mehr so viel in der Bibel in letzter Zeit. Ich dachte, hey, 2 Evangelien durchlesen ist schon mal nicht schlecht. Ja, und ich habe auch mich mit Lukas Evangelium befasst. Wenn ich diese Geschichte lese, vor allem wo Jesus zu Jerusalem geht, das hat mich immer wieder betroffen gemacht. Wenn ich sehe, dass Jesus geht in den Tempel, er ist von den Händlern betroffen, er schickt sie aus dem Tempel raus. Dort macht er sich noch einige Feinde. Die führenden Juden beschließen ihn dann zu töten. Und er feiert dort mit seinen Jüngern das letzte Passamahl, das eben dort das jüdische Fest war. Und es wird sich erfüllen, sagt Jesus, im Reich Gottes. Und ihr werdet mich aber heute alle verleugnen. Und Petrus sagt, ich werde dich niemals verleugnen, wenn ich auch die anderen alle verleugnen. Aber auch er verleugnet ihn 3-mal. Und ich bin immer bei dieser Geschichte, ich denke immer so, was will mir das sagen? Sind wir als Menschen nicht mal fähig, Jesus mal treu zu bleiben? Ist das die Message? Und so allgemein, ich habe Ehrfurcht vor dieser Passionsgeschichte. Was will dieser Text mir sagen? Ich glaube, es ist der wichtigste Text, es ist der wichtigste Moment in der Menschheit. Und doch, ich versuche es diesmal besser zu verstehen, ich versuche es diesmal ganz zu verstehen und irgendwie tief unten bleibt noch mehr verborgen, was ich diesmal nicht ergriffen habe. Und wie tief dieses Wasser ist, habe ich jetzt auch wieder neu gelernt. Wir sind nach Israel gefahren, Jolien und ich. Da war auch Webers dabei. Sind Webers eigentlich heute hier? Nein, die sind in der Klasse. Aber noch 140 andere Christen sind da zusammen nach Israel gegangen von 33 Ländern. Und wir haben einfach von Douglas Jacoby, wir haben von David Perseau und noch anderen bekannten Namen, wir haben noch viel mehr gelernt über die Geschichte von Jesus. Wo ist er gegangen? Was hat das alles im Alten Testament noch bedeutet? Wir haben noch Stätten aus dem Alten Testament gesehen und sie haben uns noch mehr Details darüber erklärt und das war einfach eine einzigartige Reise. Hat uns sehr, sehr ermutigt im Glauben. Und ich habe auf dem Rückweg was gespürt in meinem Bauch. Es war ein Schmetterling. Ich bin jetzt verliebt in Jerusalem. Ja, ich werde ganz bestimmt nochmal versuchen hinzugehen. Und ich werde euch ein kurzes Erlebnis aus dieser Reise erzählen. Ich kann nicht alles erzählen, das würde viel zu lange dauern. Aber eine Sache möchte ich schon mal sagen. Ich möchte das gerne alles euch mal zeigen, was wir da erlebt haben. Wir haben mehrere tausend Fotos, die wir erstmal durchsieben müssen und thematisch schauen, wo passt das alles hin. Und ich habe fest vor, dass wir 4 und vielleicht auch Norman und Katja, die da schon mal waren, mit uns, dass wir einfach so Abende veranstalten und Fotos zeigen, dass jeder von euch möglichst das Gefühl hat, selber auch dort gewesen zu sein. Das ist wirklich, was ich tun möchte, aber natürlich nicht heute. Aber wer dem da nicht ganz traut, dass dieses Gefühl dann entsteht, also ihr könnt euch schon heute anmelden. Die Reise findet nächstes Jahr nochmal statt, weil die so toll ist und weil viele Leute das machen wollen. Und wenn du sparen kannst, wenn du alle 2 Jahre eine größere Reise machen kannst, dann mach die. Das ist einfach die beste Investition deines Ersparten, wo du wirklich so tief noch in die Bibel einsteigst. Leute sagen, es ist das 5. Evangelium. Und wenn man das liest, erkennt man nochmal ganz neue Dinge. Aber die Geschichte, die ich euch erzählen möchte aus dieser Reise ist, wir waren auch in Gethsemane. Und dort ist ja Jesus gewesen, in diesem Garten, den es heute noch gibt, irgendwo unter einem Baum hat er dort gebetet und dort waren wir also auch. Und das war auf jeden Fall mein emotionales Highlight, wenn man das so sagen will. Ja, wir haben dort einen Gottesdienst gemacht und dann durfte jeder sich in kleinen Gruppen noch aufteilen, irgendwo unter Bäume sitzen und auch beten, wie Jesus gebetet hat. Und ja, habe ich auch gemacht. Ich habe wirklich da gesessen und gedacht, hier war Jesus, der Mensch, der auf dieser Erde gewandelt ist, er war auch hier. Und wo ich jetzt auch bete. Und für Jesus war es natürlich eine ganz andere Geschichte. Er wusste schon, was auf ihn zukommen würde. Die Kreuzigung, über die wir auch in dieser Reise mehr erfahren haben. Man hat zum Beispiel einen Gekreuzigten gefunden, der in dieser Zeit gekreuzigt wurde und dann begraben wurde. Und zum Beispiel interessant ist, dass sie nicht den Nagel so in den Fuß machen, sondern so quer. Und das sagt, also, und dann siehst du diesen Knöchel, der mit diesem Nagel drin ist. Und ich weiß, es war nicht Jesus, weil er nämlich auferstanden ist, aber irgendein anderer. Und man sagt auch, das sagt mehr darüber aus, wie die eigentlich gekreuzigt wurden. Also die wurden so gekreuzigt, dass man so zusammensackt und dann nicht mehr atmen kann. Und dann kann man sich aber, weil der Knöchel eben so genagelt ist, kann man sich so aufstemmen und wieder atmen. Und dann packt es einen wieder mit den Schmerzen und sackt man wieder zusammen und kann wieder nicht atmen. Es ist so ein Hin und Her, ein elendes Röcheln, dass man sich da für jemanden ausgedacht hat. Und wenn man diesen Tod beschleunigen wollte, dann hat man ihm die Beine gebrochen, weil dann kann er sich ja nicht mehr aufstemmen, um zu atmen, da würde er dann halt ersticken. Und tatsächlich an diesem Freitag haben sie die Beine der Leute gebrochen, weil ein hoher Sabbat war und sie wollten halt die dann nicht am Kreuz lassen. Aber die hätten da noch lange gehangen und tatsächlich ist ja Jesus ein bisschen schneller gestorben, hat man ihm die Beine nicht gebrochen, was auch eine Erfüllung des Passahlamms ist, weil dem Passahlamm sollte man auch die Beine nicht brechen. Aber auf jeden Fall, hier hat er gebetet, er hat gewusst, was auf ihn zukommt und diesen Kelch hat er nicht gewollt. Er hat gebetet, dass er an ihm vorübergeht. Er hätte noch wegrennen können, es wäre kein Problem gewesen, weil Judas hätte ihn dann einfach nicht gefunden. Dann wäre er einfach vorbei gewesen. Aber hier hat er 3-mal gebetet, Blut geschwitzt, für mich. Für mich sein eigenes Leben zu geben. Und in dem Moment bin ich wirklich in Tränen ausgebrochen. Ich schluchzte wie schon lange nicht mehr und es war auch reinigend. Wir reden jetzt über ein reines Herz oder über ein weiches Herz. Also diese Zeiten, die waren sehr reinigend. Und in diesem Moment, ich habe entschlossen, für Jesus zu leben. Egal, was das mit sich bringen würde. Anderen zu helfen im Glauben, mir helfen zu lassen, andere an mein Herz ranzulassen. Und ich glaube, wir sind alle nach Hause gekehrt mit so einem freien Eifer, einen ungezwungenen Eifer, wirklich das auch anderen wieder zu ermöglichen, diesen Frieden im Herzen, diesen Frieden mit Gott zu lernen, auch Leute, die jetzt noch nichts davon wissen. Und ein paar Leute können jetzt denken, gut, komm du mal nach Hause, hier haben wir andere Probleme. Hier ist eine andere Realität. Hier haben Menschen mich verletzt und ich kann es gerade nicht mehr vergeben. Komm du mal nach Hause, kommt ihr mal nach Hause mit eurem Enthusiasmus, das wird schon bald wieder normalisieren. Was sollen diese enthusiastischen Worte mir helfen, jetzt in dieser extrem schwierigen Situation, in der ich heute bin? Vielleicht bist du selber nicht betroffen, aber vielleicht links und rechts geht es einem überhaupt nicht gut und vielleicht weißt du es nicht mal. Aber klar haben wir Situationen, die schwierig sind und von einigen Situationen wissen wir voneinander. Und vielleicht möchtest du gerne Antworten geben, du hast sie aber nicht. Vielleicht meinst du, du hast Antworten und funktioniert aber nicht, der andere kannst nicht glauben, was du da sagst. Und ich stehe jetzt hier vorne und habe auch nicht die Antworten auf eure ganz spezifischen Kämpfe. Wie soll ich auch? Ich weiß die Antworten so wenig, wie die Leute mir damals versuchten, Antworten zu geben, als ich verzweifelt war. Also als ich in solchen verzweifelten Situationen war, da haben mir schon Leute versucht zu antworten, das waren aber nicht so gute Antworten. Und das versuche ich jetzt heute auch nicht. Also ich denke, dieser Predigt kann man den Titel geben, Hoffnungslosigkeit, was dann? Und ich möchte ein bisschen in eine Situation reingehen, die ich schon ab und zu hier erzählt habe. Ich möchte vielleicht ein bisschen einen anderen Aspekt erzählen, dass es für einige nicht langweilig wird, aber es gibt diese Situation vor 11 Jahren, wo ich total verzweifelt war. Und ich glaube, es ist auch gut, ich erzähle diese Geschichte, das betrifft niemanden von euch, das ist so lange her in einer anderen Stadt. Aber die Gefühle, die ich da hatte, die kann ich wieder haben und ich glaube, mit dem könnt ihr euch auch ein bisschen identifiziert fühlen. Also ich war damals Single mit 22, ich war Student und ich war sehr unreif, ich war ziemlich dumm, ein bisschen dümmer als heute. Ich kannte einen anderen Studenten, der war nicht Christ und der wollte mit mir Bibel lesen, das war super. Er wurde tatsächlich getauft. Und er kam in unseren Bibelkreis, das war einfach toll, das war einfach schön. Damals war ich auch in eine Schwester verliebt. Ich habe mich sehr unreif ihr versucht aufzudrängen, aber ich war wirklich nicht unrein. Also wir hatten wirklich nicht diese unreinen Geschichten, aber trotzdem, ich war sehr unreif, indem ich da versucht habe, für sie zu werben. Und die ist dann von mir sozusagen geflohen, zu Recht. Sie hat einen Freund in der Welt gefunden und dann habe ich aufgehört. Aber ich habe so gedacht, bin ich jetzt weniger wert als einer, der nicht mal Gott kennt. Dieser Freund wollte dann Bibel studieren, das war eigentlich auch toll. Er wurde sogar getauft, aber für mich war es irgendwie ein Nagel ins Herz. Aber dann kam dieser erste Student zurück, den wir eben zuerst getauft hatten. Und das ist jetzt ein bisschen dieser Punkt, auf den ich eingehen will. Also er kam dann zurück und sagte, ich habe jetzt auch eine Neuigkeit. Ich habe jetzt auch eine Freundin. Nicht aus unserer Gemeinde, von der anderen Gemeinde. Und wenn du sie nicht als gerettet ansiehst, Christian, dann ist zwischen dir und mir Ende. Er dachte, das darf er jetzt auch. Eine Partnerin nehmen mit anderen Glaubensüberzeugungen, egal was enge Freunde zu ihm sagen. Und ehrlich gesagt, hey, er darf es. Das war kein Problem, er darf das. Er kann mit seinem Leben machen, was er will. Aber es war leider relativ bald mit ihm zu Ende. Auch unsere Beziehung ist kaputt gegangen. Er verwarf einige Glaubensüberzeugungen ist von unserer Gemeinde weggegangen. Und mir hat er ein bisschen gesagt, du bist doch nur eifersüchtig. Und ich dachte so, danke für diese gute Einschätzung von Freund zu Freund. Ich habe dann mittlerweile auch versucht, mit dieser Schwester ein bisschen Frieden zu machen. Ich habe ihr noch einen Brief geschrieben, über meine Gefühle erzählt, auch mich entschuldigt für Dinge. Und jemand hat das so einen interessanten Schachzug genannt. Ich dachte so, will er mich jetzt einschätzen als strategisch hier? Will er jetzt hinterfragen, hast du noch alle? Also diese Niederlagen in Freundschaften, diese Enttäuschung von Geschwistern, die dann wieder weggingen, dieses Anzweifeln, ob ich noch alle Tassen im Schrank hätte. Ja, ich hatte nicht mehr alle, ich weiß es. Ich wollte alles für immer verlassen. Ich wollte immer ganz neu irgendwas Neues aufbauen. Ich war total am Boden. Und es ist sicher nicht die gleiche Situation, die andere erleben, aber ich war total am Boden. Und ich liebe diese Tagebucheinträge, die ich dann wieder lesen kann aus dieser Zeit. Ich habe geschrieben, das Leben geht unaufhaltsam weiter, wie eine Maschine. Und ich bin jetzt am Boden, aber das Leben zieht mich am Seil mit. Kann nichts machen. Was soll dieses Leben überhaupt? Wo ist Gott überhaupt? Was bedeutet es eigentlich, auf Gott zu hoffen? Was soll dabei rauskommen? Ich habe Leuten gesagt, ich glaube, ich falle jetzt einfach gleich ab von meinem Glauben. Ich falle gleich ab. Nur wenn Gott eingreift, dann nicht. Das habe ich den Leuten gesagt. Und Menschen haben mir versucht zu antworten. Eine Antwort, die ich nie vergessen werde, du bist einfach bitter. Du musst einfach umkehren. Ich glaube nicht, dass viele von uns heute so eine Antwort geben würden, aber ich war ja bitter, okay, aber so einfach war es nicht. Jemand anderes hat gesagt, einfach nicht wegziehen jetzt. Einfach jetzt nicht wegziehen. Weil du nimmst einfach mit, wer du bist, und in der neuen Stadt wirst du die gleichen Probleme erzeugen. Und ich muss ganz klar sagen, also das waren mittelmäßige Antworten. Das hat mir einfach nicht viel geholfen. Aber es gibt einen Effekt bei solchen Situationen. Es gibt so einen Effekt, und ich glaube, dieser Effekt ist von Gott. Und das ist mein erster Punkt in dieser Predigt. Ich habe eine Predigt machen wollen über Hoffnungslosigkeit, was dann? Und mein erster Punkt, sei echt. Sei echt. Wir sind auch in Israel gewesen, wir haben geredet über persönliche Dinge natürlich auch, und jemand hat so von sich erzählt, dass er auch manchmal zweifelt, ob Jesus überhaupt gelebt hat. Und im ersten Moment denkst du, hey, das war ein Vollzeiter, und das sollte eigentlich der nicht sagen. Aber im zweiten Moment dachte ich, wow, der war wirklich echt. Und dann ist natürlich ermutigend, jemand kann auf so einer Reise wieder extreme Glaubensstärkung erleben. Aber nur so ein Detail. Also ich wurde sehr echt, sehr ehrlich zu mir selber in solchen Situationen. Es durften mich alle ungeistlich und bitter finden. Das ist okay. Mir wurde mehrmals gesagt, in verschiedenen Situationen, ich sei der arroganteste Bruder dieser Gemeinde. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Ich wurde schon mal verbannt vom Predigen, verbannt vom Abendmahlreden. Es ist okay. Ich vergebe euch. Es ist mir egal. Wo mir vorher mein Ruf noch so wichtig war, ist plötzlich das überhaupt nicht mehr wichtig gewesen. Aber ich wurde echt mit mir selber und mit Gott, und ich habe mein Herz Freunden offenbart. Ich rief auch Gott wütend alles an den Kopf. Dinge, die ich vorher noch nie zu Gott gesagt hatte. Und ein zweiter Punkt dieses Effektes, über den ich rede, ist, ich erkenne immer wieder das Gleiche in solchen Situationen. Und zwar mein zweiter Punkt ist, nur Gott muss zufrieden sein. Nur Gott muss zufrieden sein. Und ich denke dann wieder an Gethsemane und das Kreuz, wo Jesus eben bewusst ans Kreuz gegangen ist. Ich erinnere mich an Römer 8,31. Ich erinnere mich jedes Mal an 8,31. Gott selbst ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Und wenn ich dann zurückgucke, wenn ich viele Fehler gemacht habe, sagen Leute, ja, ich habe diese Fehler gemacht. Wenn Menschen schlecht über mich denken, ob sie mich unfähig halten, ob sie denken, dass ich dumm sei. Nur Gott muss für mich sein. Und er ist es auch. Amen. Amen. Und wenn ich dann ans Ende des Lebens denke, wenn ich dann an mein Ende des Lebens denke, dann wird diese Sache ganz groß. Und meine großen Probleme werden plötzlich relativ klein. Weil dann zählt nur noch das eine. Es ist die Anerkennung Gottes. Ja, es ist, glaube ich, wirklich diese Einladung von Jesus, wie er sagt, am letzten Gericht wird so und so passieren. Und beim letzten Gericht wird er einer Gruppe von Menschen diese Einladung aussprechen. Ich lese vor in Matthäus 24, ab Vers 34. Ich habe dann später eine Stelle, die wir alle aufschlagen, die ist es noch nicht. Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Also diese Einladung, das und nur das, will ich dann von ihm zu hören kriegen. Und liebe Freunde, das ist, worum es geht oder vielleicht worum es gehen sollte, wenn wir miteinander über verschiedenste Dinge reden in dieser Gemeinde. Und es gibt nämlich auch diese andere Antwort, wo wir uns auch damit auseinandersetzen müssen. Ich kann das jetzt nicht verschweigen, das ist nicht so schön. Ich kann das jetzt nicht verschweigen, weil das ist einfach in der gleichen Bibelstelle. Und wenn ich das jetzt nicht sage, dann mache ich die Bibel ein bisschen kaputt. Und ich lese es jetzt auch vor. Es gibt diese andere Antwort und das sind diese zwei Antworten. Und ich glaube, darum sollte sehr vieles gehen in Dingen, wo wir zusammen reden. Die andere Antwort ist die: Weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. Und es gibt absolut keinen Grund, wieso du das am letzten Tag hören müsstest. John hat es toll gesagt, die Gnade, das Opfer Jesus, hier ist der Retter der Welt. Studiere ihn, glaub an ihn und tu, was er sagt. Dann gibt es keinen Grund, wieso du das hören solltest. Aber lass uns in unseren Schwierigkeiten, die uns so groß erscheinen und vielleicht die einfach wirklich gefühlt so groß sind, lass uns niemals vergessen, die größte Sorge, die wir haben, sollte immer sein, dass wir ihm gefallen. Und alles andere wird recht klein daneben. Und du denkst jetzt vielleicht, oh, das hilft ja überhaupt nichts. Danke, dass du mir neben die Probleme, die ich sowieso schon habe, noch ein größeres hingesetzt hast. Jetzt muss ich mich noch umso mehr um meine Rettung Sorgen machen. Dankeschön, das hilft mir jetzt überhaupt nichts. Aber ich sage, es ist, glaube ich, ein notwendiger Zustand, diese Furcht. Es ist ein notwendiger Zustand auf dem Weg zu wahrem innerem Frieden. Und mein dritter Punkt ist, schreie zum Herrn. Schreie zum Herrn. Hier kommen wir zum Punkt, wo ich denke, du kannst konkrete Antworten erhalten, nicht von mir. Aber hier gilt die Regel, sag Gott alles. Er weiß sowieso schon, was du denkst. Lass uns aufschlagen zu einem tollen Psalm, Psalm 107. Psalm 107, ab Vers 1 bis 15 werde ich lesen. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig. So sollen alle sprechen, die vom Herrn erlöst sind, die er von den Feinden befreit hat. Denn er hat sie aus den Ländern gesammelt, von Aufgang und Niedergang, vom Norden und Süden, sie, die umherirrten in der Wüste, im Ödland, und die den Weg zur wohnlichen Stadt nicht fanden, die Hunger litten und Durst, denen das Leben dahinschwand, die dann in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn, die er ihren Ängsten entriss. Und er führte auf geraden Wegen, sodass sie zur wohnlichen Stadt gelangten. Sie alle sollen dem Herrn danken für seine Huld, für sein wunderbares Tun an den Menschen, weil er die lechzende Seele gesättigt, die hungernde Seele mit seinen Gaben erfüllt hat. Sie, die saßen in Dunkel und Finsternis, gefangen in Elend und Eisen, die den Worten Gottes getrotzt und verachtet hatten, den Ratschluss des Höchsten, deren Herz er durch Mühsal beugte, die stürzten und denen niemand beistand, die dann in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn, die er ihren Ängsten entriss, die er herausführte aus Dunkel und Finsternis und deren Fesseln er zerbrach. Sie alle sollen dem Herrn danken für seine Huld, für sein wunderbares Tun an den Menschen. Ja, hier sind Menschen, sie haben beispielhafte Dinge erlebt. Du findest dich da vielleicht nicht konkret wieder, aber solche Beispiele sind gewesen von Leuten, sie irrten in Wüsten umher. Sie dachten, sie würden wirklich ertrinken. Verdursten, meine ich natürlich. Hier sind Leute, die haben Gottes Wort erstmal getrotzt. Sie haben erstmal nicht gemacht, was er gesagt hat. Und vielleicht ein bisschen wie Petrus, der in dem Moment einfach getrotzt hat und dreimal verleugnet hat. Wie wir alle manchmal. Ihre Herzen wurden verzagt. Ihre Herzen wurden schwer. Durch Trauer, aber die dann schrien zum Herrn. Und er hat ihnen die Ängste weggenommen. Ich glaube, das sind nur Beispiele, wo wir aber tatsächlich mit jeder Angst, die wir haben, so umgehen sollen. Und ich mag mich erinnern, ich bin damals auch mal in einen Wald, wo mich niemand hört, von allen Freunden verlassen. Ich habe zum Herrn geschrien, ich habe meine Seele aus dem Leib geschrien, ich habe ihm Dinge gesagt, die ich ihm noch nie gesagt habe, die er eigentlich beleidigend finden sollte, aber am Schluss doch nicht. Ich habe zum Herrn geschrien und irgendwie hat Gott mein Herz verändert. Meine Ängste verpufften, ich habe Frieden in Gott gefunden und über die Zeit hat Gott alles zum Guten gewendet. Ich möchte zusammenfassen. Ich habe eine Predigt machen wollen über Hoffnungslosigkeit. Was macht man dann? Und der erste Punkt ist, sei echt. Vor allem zu Gott und zu dir selber. Zweiter Punkt, ich wollte darüber reden, dass am Schluss muss nur Gott mit dir zufrieden sein. Und der dritte Punkt ist wahrscheinlich mein wichtigster Punkt, geh zu Gott schreien. Vielleicht auch in so einem Wald. Und die Predigt sollte zur Themenreihe Weiches Herz sein. Ich glaube, es ging um Herzen. Ich glaube, es ging um Herzen, die immer sicherer werden in Gott. Und vielleicht als Zusammenfassung nochmal Psalm 42. 8 bis 9. Psalm 42, 8 bis 9. Flut ruft der Flut zu, beim Tosen deiner Wasser. Alle deine Wellen und Wogen gehen über mich hin. Bei Tag schenke der Herr seine Huld. Ich singe ihm nachts und flehe zum Gott meines Lebens. Also ich mag diesen Vers sehr. Es sagt Höhen, Tiefen, Höhen, Tiefen. Er denkt, Gott schickt diese Wellen, aber er fleht zum Gott seines Lebens. Und ich glaube, Gott ist wirklich zum Gott meines Lebens geworden. Und mach auch du den Gott der Bibel zum Gott deines Lebens. Danke.